zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Heute nehmen wir eine Episode auf die ich mich schon extrem freue. Ich werde heute nämlich einiges lernen. Erstens, zweitens werden wir interessante Diskussionen führen und drittens geht es um ein Thema, das extrem relevant ist für Bitcoin und das wird sogar noch relevanter jetzt im Angesicht des Halvings. Also diese Episode ist motiviert durch das Halving, das Stand heute, wir nehmen am 12.04. auf, in einer guten Woche stattfinden soll, also ungefähr am 20.04. Wird das Halving kommen. Wir hatten letzte Woche schon eine Einsteiger-Episode zu dem Thema, verlinke ich euch gerne nochmal in den Shownotes. Heute geht es ein bisschen tiefer ins Detail. Wir sprechen über eine Herausforderung, der sich Bitcoin in Zukunft stellen muss. Es geht um das sogenannte Security-Budget-Problem. Was das genau ist, warum das eine Herausforderung ist, was Sicherheit bei Bitcoin bedeutet, welche Rolle die Miner spielen, warum die Entlohnung für Miner sehr wichtig ist, und warum im schlimmsten Fall Bitcoin vielleicht sogar scheitern könnte an diesem Problem, darum soll es heute gehen. Das mache ich natürlich nicht alleine, sondern ich habe mir tatkräftige Unterstützung mit an Bord geholt heute. Ich habe Johannes, Jan-Paul und Chris hier am Start. Es freut mich sehr, dass ihr alle hier seid. Fangen wir vielleicht mal mit Jan-Paul und Chris an. Ihr beide kommt vom Node-Signal-Podcast. Da erstmal eine dicke Empfehlung an alle, die den Podcast noch nicht kennen. Ich verlinke euch den natürlich in den Shownotes. Chris und Jan-Paul, die haben auch schon eine sehr, sehr coole Episode zu dem Thema Security Budget aufgenommen. Ich habe auch am Anfang überlegt, ob ich die nicht einfach verlinken soll und bei uns in der Community teilen soll. Aber das Thema ist dann doch so relevant, dass ich dachte, ich lade euch beide doch einfach mal ein. Dann erreichen wir unsere Community noch besser. Von daher vielen, vielen Dank, dass ihr heute da seid und ich freue mich schon auf die Episode mit euch beiden.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Alex. Wir freuen uns auch, hier zu sein.
Vielen Dank. Ja, Alex, mega.
Wollt ihr eventuell noch ein, zwei Sätze zu euch selbst und oder dem Node-Signal-Podcast sagen?
Gerne. Jan-Paul, willst
du? Jetzt habe ich gerade gewartet, dass du das machst. Wir sind Teil des Node-Signal-Podcasts. Wir sind insgesamt 6 Hosts und betreiben eben Node-Signal. Das ist ein deutscher Bitcoin-Podcast. Wir sprechen einmal die Woche, manchmal auch zweimal die Woche, einfach über Bitcoin-Themen. Sehr weit gefächert, also von einfach mal Unsinn reden über Bitcoin bis hin zu sehr gut vorbereiteten und strukturierten Folgen, zum Beispiel zum Security-Budget. Ja, ich glaube, das können wir über Node-Signal sagen, oder?
Ja, die Folge zum Security-Budget, die hat uns echt so ein bisschen umgetrieben. Ne? Das war im letzten Jahr, war das ja auch so im Bitcoin-Twitter und so war das ein Thema. Wir haben gedacht, wir wollen der ganzen Sache mal auf den Grund gehen und das ein bisschen durchleuchten und haben tatsächlich dann bei einem Grillen uns ganz lange darüber vorunterhalten. Also ich glaube, das waren 12 Stunden, die wir über Bitcoin geredet haben. Und am Ende haben wir dann gesagt, komm, wir machen jetzt eine Folge dazu und haben wirklich versucht, das bis ins letzte Detail zu durchleuchten. Genau, und ich freue mich sehr, dass du durch diese Folge da auf uns aufmerksam geworden bist. Ist ein spannendes Thema. Es ist tatsächlich was, wo man in den kommenden Jahren ein Auge drauf haben muss, ja.
Absolut. Also man hat gemerkt, dass ihr sehr, sehr viel Arbeit in diese Episode gesteckt habt. Dann haben wir heute noch Johannes hier. Johannes, du warst schon öfters bei uns zu Gast. Die Episode, die wir mit Roman Rea aufgenommen haben zu dritt, zu Proof of Work versus Proof of Stake, ist immer noch eine der meistgehörtesten Episoden. Die größte Kritik, die ich da für die Episode bekommen habe, ist, dass ich die zu früh abgebrochen habe. Ich musste damals in den Termin, so nach 1,5 Stunden muss ich dann die Episode abbrechen. Das war dann der Hauptkritikpunkt. Also schön, dass du wieder da bist. Du bist so der Tech-Expert in Residence hier. Also immer wenn es um knifflige technische Fragen geht, dann kommst du dazu. Vielleicht willst du noch mal 2, 3 Sätze zu dir sagen für die Leute, die dich noch nicht kennen.
Klar, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr auf die Diskussion. Genau, mein Name ist Johannes Sedelmeier. Ich bin Postdoc an der Uni Luxemburg, habe vorher in Bayreuth promoviert zum Thema Blockchain-Anwendungen in Organisationen und beschäftige mich eigentlich so mit verschiedenen Herausforderungen, die Blockchain-Technologie mit sich bringt, wenn sie angewandt werden soll. Insbesondere Themen wie Energieverbrauch, Skalierbarkeit, Datenschutz und bin dann eigentlich durch die neuen kryptografischen Versuche, die im Blockchain-Umfeld gestartet sind, auch zu Themen wie digitale Identitäten beispielsweise gekommen und beschäftige mich da sehr stark mit auch der EU Digital Wallet. Genau, und so eine meiner Leidenschaften ist einfach, kontroverse Themen durchzudiskutieren und auch Mythbusting zu betreiben und wenn irgendwo vielleicht einseitige Diskussionen geführt werden, zu versuchen, die auch aus einem anderen Sichtwinkel nochmal anzureichern und auch vielleicht so ein bisschen das, was in der Computer Science Forschung Cutting Edge gemacht wird, so aufzubereiten, dass es für ein größeres Publikum zugänglich gemacht wird.
Alles klar, super. Vielen Dank, ihr drei, dass ihr heute da seid. Lasst uns doch einfach direkt ins Thema starten. Also ich habe schon kurz angeteasert, es geht um das Security-Budget-Problem oder Sicherheitsbudget-Problem bei Bitcoin. Ich würde vielleicht mal in einem Satz kurz zusammenfassen, was das ist, und dann nehmen wir uns viel Zeit, die Grundlagen zu erklären. Das heißt, die Episode wird, glaube ich, auch für diejenigen interessant, die sich ganz allgemein für Bitcoin interessieren, weil um das Security-Budget zu verstehen, braucht man ein recht gutes Verständnis für die Funktionsweise von Bitcoin und für Mining und so weiter. Also worum geht es beim Sicherheitsbudgetproblem? Dieses Problem entsteht daher, weil die Blockbelohnung, die die Miner bekommen, im Laufe der Zeit abnimmt durch das Halving, das jetzt ansteht. Und langfristig wird diese Blockbelohnung gegen Null gehen, wodurch dann den Minern eine ganz wichtige Einnahmequelle fehlt. Und was wir heute lernen werden im Lauf der Episode ist, dass durch diese Einnahmequelle bekommen die Miner einen Anreiz ihrer Tätigkeit, dem Mining nachzugehen. Und diese Tätigkeit, die schafft Sicherheit im Bitcoin-Netzwerk. Was dann dazu führt, je weniger Entlohnung, desto weniger Mining, desto weniger Sicherheit, Fragezeichen. Und das ist also das Problem. Und dem wollen wir heute auf den Grund gehen. Bevor wir uns da direkt ins Problem stürzen, ist es, glaube ich, sehr wichtig, erstmal zu verstehen, was bedeutet eigentlich Sicherheit im Bitcoin-Netzwerk. Und bevor wir über das Bitcoin-Netzwerk reden, da gibt es, denke ich, auch Sinn, mal darüber zu reden, was bedeutet eigentlich Sicherheit generell in Zahlungssystemen. Weil Bitcoin ist am Ende des Tages ein Zahlungssystem. Ich würde vielleicht mal 2 Minuten anfangen, über das heutige System zu sprechen, und dann werfe ich euch gerne den Ball zu und dann können wir über die Sicherheit im Bitcoin-Netzwerk reden. Also was heißt ganz einfach gesagt Sicherheit in Zahlungssystemen heute? Da geht es natürlich darum, dass man Transaktionen erfolgreich abwickeln möchte. Erfolgreiche Abwicklung bedeutet, es sollte natürlich nur derjenige in der Lage sein, Geld zu schicken, der dieses Geld auch besitzt. Das ist so eine Herausforderung. Dann muss dieses Geld natürlich auch ankommen, und zwar dort, wo es ankommen soll. Und zwar zu 100% und nicht nur die Hälfte des Geldes. Und dann sollte natürlich, wenn irgendwas schief geht, muss es Regeln geben, wie man mit diesen Problemen dann umgeht. Und wir haben heute verschiedenste Zahlungssysteme, die hauptsächlich von Banken betrieben werden oder auch Zahlungsdienstleistern wie Kreditkartenunternehmen und so weiter. Diese Zahlungssysteme funktionieren dadurch, dass wir zentrale Parteien haben, an die wir die Abwicklung dieser Zahlungen auslagern. Das heißt, Sicherheit in den heutigen Zahlungssystemen, die korrekte Abwicklung, die läuft über zentrale Administratoren, kann man sagen, die dafür sorgen, dass all diese Datenbanken, in denen die Zahlungen dann getrackt werden, korrekt aktualisiert werden und instand gehalten werden sozusagen. Das funktioniert immer gemeinsam mit einem hoffentlich funktionierenden Rechtssystem. Ja, das heißt, jetzt wenn wir mal ein konkretes Beispiel machen, ich habe eine Bank, eine Überweisung, da muss ich mich gegenüber der Bank ausweisen, muss beweisen, dass also dieses Geld auf diesem Konto tatsächlich mir gehört. Das mache ich mit einem PIN normalerweise, und dann macht die Bank diese Überweisung für mich. Das heißt, die Bank aktualisiert alle Datenbanken und wickelt sozusagen diese Zahlung ab. In dem Moment hat natürlich die Bank als zentrale Partei hier sehr, sehr viel Macht. Und ich muss dieser Partei natürlich vertrauen. Das funktioniert in der westlichen Welt recht gut, würde ich sagen. Das heißt, gerade wenn wir so innereuropäische Zahlungen machen, ist es eigentlich kein Problem. Aber natürlich gibt es auch Orte auf dieser Welt, wo das Finanzsystem nicht so gut funktioniert. Und es wird natürlich vor allem dann komplex, wenn Zahlungen über Ländergrenzen hinweggehen und so weiter und so fort. Will ich jetzt gar nicht so im Detail darauf eingehen. Ich glaube, ich muss ja auch niemanden mehr davon überzeugen, dass es eben Sinn ergeben kann, so ein Zahlungssystem auch dezentral aufzusetzen, um eben unabhängig von zentralen Parteien zu sein. Und da kommen wir jetzt zum Thema Bitcoin, was genauso ein dezentrales Zahlungssystem ist. Da gibt es eben keinen zentralen Administrator, an dem ich diese komplette Abwicklung auslagern kann und diese Herstellung von Sicherheit auslagern kann. Wie funktioniert das jetzt bei Bitcoin? Also wie kann ich eine sichere Abwicklung von rein validen Transaktionen im Bitcoin-Netzwerk sicherstellen? Wer möchte mal einsteigen?
Also ich würde mal einen ersten Aufschlag machen, wenn es in Ordnung ist. Also ich glaube, dass die Sicherheitsanforderungen bei Bitcoin ganz ähnlich sind wie im traditionellen Bankensystem. Ne? Wir müssen sicherstellen, dass wir immer wissen, wer besitzt zu welchem Zeitpunkt welche Menge an Geldeinheiten. Der Unterschied ist halt, oder der wesentliche Unterschied, das hast du auch schon gesagt, Alex, ist, dass bei Bitcoin eben nicht eine zentrale Datenbank da ist oder beziehungsweise eine vertrauenswerte Institution, die eben diese Datenbank führt und aktualisiert, sondern dass in Bitcoin eben diese Datenbank, bei uns heißt sie halt die Blockchain, von allen Teilnehmern im Netzwerk gehalten wird und auch zeitgleich aktualisiert werden muss. Ich habe es eben schon gesagt, es ist die Frage, also wer besitzt was wann? Und es kann man jetzt aufteilen in zwei Teile. Der erste Teil ist dass die Frage nach dem, wer besitzt was. Und das macht Bitcoin halt über kryptografische Hilfsmittel. Ganz bekannt sicherlich das Thema kryptografische Signaturen. Also auf Basis von Public- und Private-Key-Kryptographie werden digitale Signaturen erzeugt, die Transaktionen autorisieren können. Das ist so der eine Teil. Die Frage nach dem Wann, nämlich wann haben diese Transaktionen stattgefunden, soll ja unter anderem verhindern, dass ein Geldbetrag, im Bitcoin sprechen wir von diesen UTXOs, dass die nicht zweimal ausgegeben werden können. Das heißt, sobald eine Transaktion einmal veröffentlicht wurde, soll sichergestellt werden, dass sie nicht ein zweites Mal irgendwo ausgegeben werden soll, dieses UTXO. Und das eben ist das, was die Miner im Bitcoin-Netzwerk für uns erledigen, denn sie sind es, die auf Basis von Proof of Work diese Blockchain fortschreiben. Das heißt, sie dürfen gültige Blöcke der Blockchain hinzufügen.
Wunderbar erklärt. Ich würde es ein bisschen abstrahieren. Ne? Also die Sicherheit von Bitcoin besteht im Wesentlichen aus zwei Dingen. Das ist einmal, wie der Jan-Paul sagte, es gibt die Kryptografie, die dafür sorgt, dass klar ist, wem gehört was. Und dann gibt es auf der anderen Seite ökonomische Anreize, also Rewards and Punishment. Es gibt Abstrafungen und Anreize, die dafür sorgen, dass in so einer spieltheoretischen Art dieses Kassenbuch, der Ledger oder die Blockchain gesichert wird. Und ich glaube, die Diskussion, die wir heute führen werden, geht weniger um die Kryptografie. Es geht weniger darum, wie sicher ist die Kryptografie, sondern es geht mehr darum, wie kann dieses Anreizsystem funktionieren, um das Kassenbuch sicher und wahrzuhalten. Also es soll nicht verändert werden. Ne? Also alle Transaktionen, die da drin sind, sollen tatsächlich dem rechtmäßigen Eigentümer zugeordnet sein und jeder soll daran partizipieren können.
Absolut. Also ich finde diese Unterscheidung dieser beiden Dinge auch extrem hilfreich. Das mache ich tatsächlich in meiner Vorlesung auch so, dass ich immer unterscheide, welches Problem löst eigentlich die Kryptografie und welches Problem dann Proof of Work, Mining und so weiter. Ich nenne das immer so, dass Mining oder Proof of Work, das löst dieses Problem der Dezentralisierung. Also der Nachweis, wem gehört was, das macht die Kryptografie und dann kann man so ein kleines Gedankenspiel machen. Ich kann eigentlich auch etwas bauen, was irgendwo zwischen dem heutigen System und Bitcoin liegt, indem ich sage, ich wende nur Kryptografie an und lasse das Mining und das Proof of Work weg. Dann hätte ich im Endeffekt eine zentrale Partei, die Transaktionen in Blöcke packen kann. Diese Transaktionen und wem was gehört, ist aber über Kryptografie sozusagen dezentral abgewickelt. Das heißt, diese zentrale Partei, nennen wir sie mal Bank, die kann mir kein Geld abnehmen, weil ich habe mein Geld auf einer Adresse liegen und nur ich besitze den Private Key zu dieser Adresse. Was die Bank aber schon machen kann, ist, die kann, wenn ich eine Transaktion machen will, entscheiden, packe ich die Transaktion jetzt in den nächsten Block oder nicht. Das heißt, im Vergleich zu heute kann mir die Bank rein theoretisch kein Geld abnehmen, aber sie kann immer noch entscheiden, packe ich diese Transaktion jetzt in den nächsten Block oder nicht. Und dieser Teil, was kommt in den nächsten Block, wie du es gerade gesagt hast, Chris, wie sieht die Datenbank aus, das ist eben der Teil, wo es dann um die Dezentralisierung geht. Also das will ich der Bank sozusagen auch noch abnehmen. Und das ist der spannende Teil, um den es heute geht. Und das ist, finde ich, auch immer der kompliziertere Teil, der so ein bisschen schwieriger zu erklären ist als der rein kryptografische Teil.
Man kann auch, wenn man möchte, den Konsensteil noch ein bisschen weiter aufbrechen. Also wir versuchen ja jetzt sozusagen die Funktionsweise eines Servers bei einer Bank zu ersetzen, dadurch, dass wir Tausende von Computern haben, die alle sozusagen repliziert und synchronisiert die gleiche Datenbank halten. Die Eigenschaft, die wir gerne hätten, ist, dass dieses dezentrale System die gleiche Eigenschaften hat wie der zentrale Server hinsichtlich Konsistenz. Also die sollten sich alle einig sein, was passiert, und sie sollten verfügbar sein. Also in der Computer Science sind die zwei Eigenschaften, die man typischerweise versucht zu zeigen, nennen sich Safety und Liveness. Safety, dass sich zwei dieser verteilten Knoten nicht widersprechen, und Liveness, dass ich früher oder später was Sinnvolles mit diesem System machen kann. Und in der Regel passieren die Beweise dadurch, dass man eben gewisse Nachrichten zwischen diesen Netzwerkteilnehmern austauscht, sodass die sich sicher sein können, dass sie auch tatsächlich synchron sind mit den eigentlichen anderen ehrlichen Netzwerkteilnehmern. Und in der Regel bauen aber diese Protokolle, diese Nachrichtenaustausche darauf auf, dass man bestimmte Honest Majority Assumptions hat. Das heißt also, man geht beispielsweise davon aus, im Falle von Bitcoin, dass die Hälfte von allen, die mitmachen, nach einer gewissen Metrik, die ist dann später Hashrate, dass die ehrlich sind. Und basierend auf dieser Annahme kann man dann eben zeigen, dass diese Eigenschaften wie Safety und Liveness unter gewissen weiteren Bedingungen, zum Beispiel, dass das Netzwerk gut funktioniert, also dass die Nachrichten auch zugestellt werden, dass das funktioniert. Und das heißt also eigentlich, wenn man die Sicherheit beweisen möchte, dann muss man sich zwei Sachen anschauen. Man muss sich einmal dieses formale Modell anschauen, das unter der Annahme der Honest Majority funktioniert und beweisbare gute Eigenschaften hat. Und dann muss man sich aber auch anschauen, wie teuer ist es eigentlich, diese Honest Majority oder was immer man braucht, um die zu bekommen? Wie viel Geld muss man dafür in die Hand nehmen? Und dann hat man sowas wie die Costs of an Attack. Und das ist eigentlich sehr nah verbunden mit diesem Security Budget. Also die Frage ist dann am Schluss, wenn wir jetzt beweisbar haben, dass Proof of Work, wie sich Satoshi Nakamoto das vorgestellt hat, funktioniert, wie teuer ist es dann eigentlich, zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Mehrheit zu bekommen und damit also das System so zu beeinflussen, wie man es gerne hätte.
Wenn ich da ganz kurz wieder mal was ergänzen darf, du hast das sehr, sehr, sehr spannend und auch schon sehr im Detail erklärt, Johannes. Ich würde das ganz gerne für die Zuhörer, die vielleicht neu in der Materie sind, nochmal ein bisschen einfacher zusammenfassen. Es geht am Ende darum, wie ist die zeitliche Zuordnung? Wann ist was geschehen? Also wenn ich jetzt einen zentralen Server habe, dann bei der Bank, die kann halt sagen, ich habe eine Clock, ich habe nach meiner Uhr passiert, Jan-Paul schickt Johannes was zuerst. Und deshalb kann Jan-Paul nicht das Gleiche 5 Minuten später nochmal an Chris schicken. Also ein Double Spending. Es geht einfach rein um eine zeitliche Zuordnung. Und in Bitcoin ist eben die große Aufgabe, du hast keine zentrale Uhr. Und es muss in dem dezentralen System irgendwie dafür gesorgt werden, dass dieses Kassenbuch zeitlich festhält, wann ist was nach wo verschoben worden. Und das ist im Grunde die wesentliche Aufgabe, die wir jetzt heute hier diskutieren, beziehungsweise wir diskutieren die Attack-Vektoren. Also wie kann man das attackieren und untergraben? Wo gibt es Möglichkeiten, dieses Kassenbuch neu zu sortieren? Man spricht dann von Reorg. Oder wo gibt es Möglichkeiten zu sagen, ich gebe Münzen zweimal aus? Kauf mir zweimal mit einem ein und dem gleichen Münzstück Dinge in der wahren Welt. Und das ist die Sicherheit, die Bitcoin bietet bis jetzt. Und wir jetzt so ein bisschen in Frage stellen.
Genau, ich finde es immer, um nochmal zurückzukommen zu diesem Modell, wo ich also diese eine zentrale Partei habe, die entscheidet, ob Transaktionen in einen Block kommen oder nicht. Wenn wir uns dieses Modell nochmal ganz kurz hernehmen, kann man sich mal ganz einfach die Frage stellen, was könnte denn diese Partei machen und warum wollen wir das nicht, dass es diese Partei gibt? Also wir haben jetzt das Problem gelöst, wem gehört was über Kryptografie? Diese zentrale Partei kann uns kein Geld abnehmen, die kann nicht einfach von unserem Konto Geld verschicken. Aber diese Partei ist sozusagen diejenige, die, wie du gerade gesagt hast, Chris, entscheidet, welche Transaktion passiert wann, welche Transaktion kommt wann, in welchem Block. Vielleicht könnt ihr mal ganz kurz einfach eure Ideen oder Gedanken in den Raum werfen. Warum ist das ein Problem? Was kann diese Partei machen, was uns eventuell nicht gefällt?
Das Wichtigste ist, glaube ich, zu verhindern, dass es zum Double Spend kommt. Ne? Also etwas, was die Miner tun können, ist, dass sie eine Transaktion in einen Block schreiben, mit der sie eine Leistung zum Beispiel empfangen. Und in dem Augenblick, in dem sie die Leistung empfangen haben, machen sie einen sogenannten Reorg, also meinen diesen Block neu, aber die Transaktion, mit der sie ihre Leistung, diese Dienstleistung, die sie gekauft haben, bezahlt haben, die ist da nicht mehr drin enthalten. Diese Möglichkeit haben sie also durch einen Reorg quasi eine, ja, es ist jetzt nicht ein ganzen Double Spend, aber sowas in der Richtung geht das.
Ich mache mal ein konkretes Beispiel, Jan-Paul, und ich glaube, in dem Lehrbuch, da heißt diese zentrale Partei Scrooge, deswegen nenne ich den jetzt auch mal Scrooge. Ja, was Scrooge machen könnte, wenn der diese zentrale Partei ist, der könnte zum Autohändler gehen, könnte sich ein Auto kaufen, könnte das mit seinem Bitcoin bezahlen, sagen wir, das Auto kostet genau einen Bitcoin, dann fährt er mit dem Auto weg und dadurch, dass er entscheidet, wann welche Transaktion in welchen Block kommt, kann er sagen, den letzten Block, den werfe ich einfach weg, da wo meine Transaktion drin stand, mache einen neuen Block, das ist das, was du gerade als Reorg bezeichnet hast, wo diese Transaktion an den Autohändler gar nicht mehr drin ist. Und dann habe ich im Endeffekt umsonst ein Auto bekommen. Und das ist natürlich ein ganz großes Problem einer zentralen Partei in dem Fall.
Vielleicht zu deiner Frage, du hast ja gefragt, also was kann so eine zentrale Partei, was gibt es da für Gefahren, die das mit sich bringt? Und ich würde das gerne umdrehen. Was ist das Werteversprechen von Bitcoin? Das Werteversprechen von Bitcoin adressiert genau diese Gefahr. Ne? Also es gibt keine Konfiszierung. Es kann die zentrale Partei kann dir nicht einfach bei Bitcoin irgendwas wegnehmen. Du, das dezentrale System, sorgt dafür, dass du nicht konfisziert werden kannst oder deine Assets. Es gibt keine Zensur. Also du kannst nicht ausgeschlossen werden aus dem System, sondern du kannst zum, ne, Bitcoin ist das Geld der Feinde, du kannst zu jeder Zeit Bitcoin-Transaktionen machen und jeder, der dir auch nicht passt, kann das auch tun. Es gibt keine Inflation, das kommt jetzt bei Bitcoin noch hinzu, das haben wir noch gar nicht angesprochen. Also die Werteinheiten, die in dem Kassenbuch verwaltet werden, die kann nicht einfach verwässert werden. Das ist auch ein Wertversprechen von Bitcoin. Und jetzt kommt hinzu, das Ganze ist ja dezentral und transparent. Jeder kann das zu jedem Zeitpunkt verifizieren. Hat die Möglichkeit, mit seinem Netzwerkknoten in dieses Kassenbuch einzuschauen und zu sagen, auf meinem Knoten kann ich sehen, wie viele Münzen sind ausgegeben, wo sind meine Münzen hin ausgegeben worden, was habe ich empfangen und so weiter. Und das sind genau die Dinge, wenn du das jetzt mal um 180 Grad drehst, das sind die Dinge, die eben eine zentrale Partei in einem zentralen Kassenbuch machen kann.
Genau, jetzt müssen wir mal versuchen, die Brücke zu bauen hin zu, wir bekommen diese zentrale Partei los, haben das Ganze dezentral. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit wir da ins Detail gehen wollen, wirklich zu erklären, wie das genau funktioniert, weil da können wir wahrscheinlich jetzt eine Stunde lang übers Mining reden, aber vielleicht hat einer von euch mutig genug, mal zu versuchen, eine Intuition dafür zu geben, was da dann eigentlich passiert. Und dann müssen wir irgendwie diese Brücke hinbekommen zum Thema Sicherheit. Also woher kommt jetzt die Sicherheit, Dezentralisierung und Sicherheit? Ich weiß nicht, wer mutig genug ist, das mal zu versuchen zu erklären. Also erst Johannes und dann Chris, die zwei Mutigen.
Also wenn wir das System dezentral machen wollen, das habe ich ja auch vorher schon ein bisschen beschrieben, dann machen wir das quasi durch Replizierung. Also jeder schaut jedem über die Schultern und kann also selbst auch prüfen, ob alles, was passiert, in Ordnung ist. Und dann ist also dieses Konsensusproblem eigentlich sicherzustellen, dass alle das Gleiche tun. Und da stellt natürlich dann sich die Frage in den Vordergrund, was soll denn eigentlich getan werden? Also die Entscheidungsfindung, was soll jetzt in den nächsten 10 Minuten beispielsweise passieren? Welche Transaktionen sollen überhaupt neu aufgenommen werden? Und wie wir das so typischerweise kennen in verteilten Systemen, auch in der Demokratie, ist, dass man das Ganze irgendwie abstimmungsbasiert regelt. Denn wenn irgendwie zu jedem Zeitpunkt zum Beispiel die gleiche Partei bestimmen könnte, was aufgenommen wird, dann haben wir de facto ein zentrales System, in dem alle anderen eigentlich nur abschreiben können, was das zentrale System tut. Und dadurch haben wir eigentlich genau die gleichen Probleme, die wir vorher hatten, nur mit ein bisschen mehr Transparenz. Und jetzt kann man sich vorstellen, also Nakamoto hat eigentlich als Ziel gehabt, one CPU, one vote. Das heißt, die Idee war, mit einem accountbasierten System bekommen wir eigentlich keine sinnvolle Abstimmung hin, denn da könnte ich einfach 20 Accounts registrieren und dadurch habe ich mehr Stimmgewicht, als mir eigentlich zusteht. Und das wäre dann einfach nur ein sinnloses Wettrennen, wer die meisten Accounts eröffnen könnte, um zu bestimmen. Und deswegen muss es irgendwie was kosten, mitbestimmen zu dürfen, oder es muss irgendwie schwierig sein, für mich mehr mitbestimmen zu dürfen als für andere. Und die Idee ist eben, das mit nachgewiesener Rechenleistung zu verknüpfen, und entsprechend entspricht langfristig sozusagen das Stimmgewicht eigentlich der nachgewiesenen Rechenarbeit, die man in das System gesteckt hat. Das bedeutet also, wenn ich ungefähr 10% der gesamten Rechenleistung in das System investiere, dann darf ich im Schnitt ungefähr 10% der Entscheidungen treffen, beziehungsweise mein Stimmgewicht entspricht bei allen Entscheidungen 10%.
Ich finde das ein bisschen schwierig, Johannes, würde das ganz gerne mal kurz challengen, weil es in meiner Auffassung von Bitcoin-Mining nicht darum geht, dass die Miner ein Stimmgewicht haben, sondern es geht darum, dass die Miner halt eine Leistung anbieten, nämlich das Mining von Blöcken, und wir sie dafür entlohnen. Es ist nicht so, dass sie da irgendwas bestimmen können, ne? Das Einzige, was sie versuchen, ist ja, die Blöcke, die sie meinen, dahin zu optimieren, dass sie möglichst viele Bitcoin daraus ziehen, ne? Also sowohl die Blocksubventionen als auch Transaktionsgebühren. Das ist das, was sie versuchen. Aber es ist nicht so, dass sie darüber abstimmen, welche Transaktion jetzt in einen Block gehört und welche nicht da reingehört. Das ist ja genau eine der Eigenschaften. Ja, aber das ist ja genau eine der Eigenschaften, schon, die wir ja verhindern wollen. Ne? Das ist ja, also du hast eben in deinem ersten Beitrag schon gesagt, es gibt zwei, wie hast du es gesagt? Also in der Computerwissenschaft gibt es diese zwei, wie ist es, Safety und Liveness. Das gilt ja für Bitcoin auch, aber Bitcoin hat ja noch dazu die Eigenschaft, eben permissionless zu sein, also erlaubnisfrei zu sein. Und ich fand nur das Wording, finde ich ein bisschen schwierig, da zu sagen, es geht darum, dass sie ein Stimmverhältnis haben. Aber vielleicht kannst du es nochmal erklären, vielleicht habe ich da auch ein Missverständnis auf meiner Seite.
Also in gewisser Weise machen wir dieses Stimmverhältnis dadurch, dass wir eine Lotterie machen, in der die Wahrscheinlichkeit, dass ich die Lotterie gewinne, proportional zu meiner Rechenarbeit ist. Und das bedeutet also, wenn ich jetzt in der Lotterie ausgewählt werde, dann gebe ich letztlich eine Stimme ab, weil ich erstens entscheide, welche Transaktionen ich in den Block aufnehme, den ich mit diesem Lotterieticket submitte. Und zum anderen entscheide ich aber auch letztlich über die vorherigen Transaktionen, denn im Zweifelsfall gibt es mehrere Ketten, auf die ich bauen könnte, und ich entscheide mich bewusst für eine davon und stimme damit auch sozusagen für eine gewisse Historie. Und im Idealfall sind natürlich sich alle einig und es gibt keinen Streit, welches die richtige Historie ist und alle bauen auf dieselbe Kette. Aber es wäre eben durchaus auch möglich, dass mal Uneinigkeit herrscht und dann ist wirklich eigentlich dadurch, dass ich bewusst auf eine und nicht mehrere dieser Ketten baue, gebe ich meine Stimme ab dafür, welches die korrekte Historie ist. Das heißt also, wir haben zwar zu jedem Zeitpunkt sozusagen, wenn jemand einen Block findet, dann ist es ein kurzzeitiger Monopolist, der entscheiden kann, was passiert. Aber wir haben durchaus langfristig eine Balance, die sozusagen diese Votes mischt und dadurch man wirklich sagen kann, okay, wenn ich 10% der Rechenleistung am System habe, finde ich im Mittel 10% aller Blöcke und dadurch ist mein Anteil an der Gesamtentscheidungsfindung, welches die korrekte Historie ist, 10%. Ich kann natürlich nicht stimmen, dass jetzt zum Beispiel Alex Bitcoin Balance oder seine UTXOs auf einmal verschwinden oder ausgegeben werden. Das ist der kryptografische Teil. Aber ich darf durchaus mitbestimmen, was die korrekte Historie sein soll.
Also ich kenne auch diese Intuition über das Abstimmen. Ich denke, die ist dann hilfreich, wenn man darüber nachdenkt, dass es eigentlich darum geht oder dass das Problem, das wir ursprünglich lösen, das ist, dass wir alle gemeinsam eine Entscheidung treffen müssen, wie in der Demokratie, wie du das gesagt hast. Und eigentlich stimmen wir ja ab. Und wenn wir sicherstellen könnten, dass jeder Teilnehmer am Netzwerk nur eine Node laufen lassen könnte, dann könnten wir das tatsächlich über so ein einfaches Abstimmungsverfahren machen. Dann bräuchten wir diese Energie gar nicht. Ja? Das heißt, die Energie brauchen wir deswegen, weil wir das eben nicht machen können. Und ich glaube, dafür finde ich dieses Narrativ ganz okay. Ich verstehe dich aber auch total, Jan-Paul, weil am Ende stellen wir uns in einer Abstimmung ein bisschen was anderes vor, als das, was dann eigentlich am Ende beim Mining passiert. Ja. Chris, jetzt wollte ich aber dir als Erklärbär nochmal die Möglichkeit geben, das Ganze auch nochmal aufzurollen.
Ich bin hier, glaube ich, bei der Explain Me Like M5 nicht angesiedelt. Ich würde es so sehen, ne? Deine Frage war ja, wie löst Bitcoin dieses Problem der Zentralisierung? Vorab, also es gibt einerseits, Jan-Paul hat mich darauf hingewiesen in unserem Vorgespräch, ne? Also es gibt das Bitcoin-Protokoll, das sind die Regeln, die in diesem Softwareprotokoll festgelegt sind, das hat Regeln, und es gibt das Netzwerk. In dem Netzwerk gibt es Knoten und da gibt es zum Beispiel die normalen Nodes, ne? Davon bin ich zum Beispiel einer, also ich lasse die Bitcoin-Software auf meinem Knoten laufen und es gibt auch noch Knoten, die zusätzlich Mining machen. Und dann wird ein Spiel aufgemacht. Wie so ein Gesellschaftsspiel. Ne? Also es gibt die Knoten untereinander, machen Transaktionen. Und die Mining-Knoten haben nun die Aufgabe, diese Transaktion so schnell wie möglich zu sortieren in einem Block, also in einer Transaktionswolke, die sie möglichst schnell an die Kette von den vielen Transaktionen anhängen. Und jetzt ist es ein Spiel. Sie müssen Rechenleistung aufwenden. Die müssen bestimmte kryptografische Aufgaben erledigen, um diese Transaktionen in den nächsten Block zu kriegen. Also sie investieren jetzt was. Sie müssen jetzt was machen. Die investieren Strom, Rechenleistung, um weiterzukommen. Und wenn sie diese Aufgabe lösen, dann erhalten sie vom Protokoll eine Belohnung. Und das ist die sogenannte Block Subsidy. Block Reward, Block Subsidy. Block Subsidy ist die Belohnung, die Miner für die Erstellung eines Blocks und das Anbringen an die Kette bekommen. Sie müssen sich also, die spieltheoretische Anreiz ist, sie müssen sich an die Regeln halten, um diese Belohnung zu bekommen. Und zusätzlich zu dieser Belohnung bekommen sie auch noch die Transaktionsgebühren. Sie bekommen vom Protokoll eine Subvention und zusätzlich erhalten sie noch von den Leuten, die diese Transaktion gemacht haben, kriegen sie noch eine kleine Gebühr, die als Dankeschön oder als Entlohnung dafür, dass sie die Transaktion richtig in den nächsten Block gepackt haben. Also es gibt einen Anreiz, sich korrekt zu verhalten, an die Spielregeln zu halten. Wenn ich nun als Miner hingehe und sage, wow, das ist ja ein schönes Spiel, ich schiebe mir die ganzen Transaktionen, die gemacht wurden, die schiebe ich mir selber zu. Die schicke ich in meine Geldbörse, in mein Wallet. Dann wird alle Teilnehmer des Spiels werden das überprüfen. Also alle haben Zugang zu diesem Kassenbuch und werden sagen, nee, das akzeptieren wir nicht. Das ist nicht richtig. Das ist nicht korrekt. Und ihr könnt den ganzen Rechenaufwand, den du gemacht hast, du hast dich da reingehangen, du hast ganz, ganz schnell gemeint, das ist alles für die Katz und wir nehmen das, was der Nächstbeste gemacht hat, der richtig war. Also das ist im Grunde dieses Spiel, das aufgemacht wird und dezentral läuft. Alle überprüfen, alle versuchen mitzumachen und das Protokoll bestimmt die Regeln. Und das Protokoll können wir nicht einfach ändern. Das ist der wesentliche Punkt bei Bitcoin. Regeln können nicht einfach geändert werden. Macht das Sinn, was ich gesagt habe?
Total. Also Ich finde, das ist immer der schwierigste Teil, generell der komplexeste Teil von Bitcoin und auch der am schwierigsten zu erklären ist. Und ich hatte da auch am Anfang am meisten Probleme mit genau dem Teil. Ich versuche das Ganze jetzt nochmal irgendwie so auf eine Bottomline zusammen zu kürzen und dann den nächsten Schritt zu machen hin zum Security-Budget-Problem, weil um das Security-Budget-Problem zu verstehen, muss man nicht unbedingt bis ins kleinste Detail verstehen, wie Mining funktioniert. Ich denke, was wichtig ist, ist einfach nochmal, dass wir uns in Erinnerung rufen, das Problem, das wir hier versuchen zu lösen über dieses Mining und durch den Einsatz von Energie, ist es, wir wollen Scrooge losbekommen, ja, diese zentrale Partei, die entscheiden kann, was kommt in die Blockchain, was kommt nicht in die Blockchain. Um das hinzubekommen, gibt es einen Prozess, das ist ein ziemlich genialer Prozess, der sich Proof of Work oder Mining nennt und der sorgt dafür, dass durch den Einsatz von Energie es zu dieser Dezentralisierung kommt und ich kann Scrooge eben aus diesem System kicken. Also was wir jetzt einfach für den Rest der Diskussion uns merken müssen ist, wir wollen einen verteilten, dezentralen Konsens und dafür brauchen wir Energie. Und was jetzt ganz wichtig ist für dieses Security-Budget-Problem ist, wir wollen, dass die Energie möglichst gut verteilt ist im System. Weil sobald jemand mehr als 50% der Energie im System hat, sind wir wieder in einer Situation, dass derjenige oder diejenige mehr oder weniger Scrooge ist oder sehr nahe an dem, was Scrooge war, dass man nämlich entscheiden kann, was passiert mit der Blockchain und was passiert nicht. Das heißt, das Ziel, das wir haben, ist, jeder soll möglichst verteilt Energie einsetzen. Niemand sollte mehr als 50% der Energie haben, weil dann sind wir in so einem, Johannes hat es demokratisches System genannt, in der jeder mitentscheiden kann, aber niemand die Kontrolle hat über dieses System. So, und jetzt für das Security-Budget-Problem ist es einfach wichtig zu verstehen, ist, wir wollen verhindern, dass jemand mehr als 50% der Energie in diesem System hat. Und es ist natürlich so, je mehr Energie im System ist, desto schwieriger ist es auch, auf diese 51% zu kommen, die ich bräuchte, um Scrooge zu werden. Deswegen ist es gut, wenn mehr Energie im System ist. Deswegen ist eigentlich auch, je mehr Energie verbraucht, desto besser, desto sicherer ist Bitcoin. Jetzt habe ich vorhin schon ganz kurz dieses Security-Budget-Problem motiviert. Was jetzt durch das Halving passiert, ist natürlich, dass die Entlohnung der Miner sinkt. Ja, alle 4 Jahre wird die Block-Subsidy reduziert. Chris, du hast es gerade schon gesagt, es gibt auch noch die Fee, das ist auch noch ein Teil der Belohnung der Miner, die macht aber nur einen ganz, ganz kleinen Teil der Gesamtbelohnung aus. Das heißt, der allergrößte Teil ist diese Block-Subsidy. Wenn die jetzt immer kleiner wird, dann haben Miner natürlich auch weniger Anreiz, Energie in ihre Arbeit zu stecken, weil Energie kostet natürlich Geld. So, je weniger Energie und Arbeit Miner reinstecken in dieses System, desto weniger Energie ist insgesamt drin, desto leichter wird es, 51% der Gesamtenergie zu bekommen und desto leichter ist es dann auch, Bitcoin mehr oder weniger, ich nenne es jetzt mal, zu hacken. Und das ist dieses Security-Budget-Problem, dass wir sagen, durch das Halving weniger Reward für die Miner, weniger Anreiz, Energie in dieses ganze System zu stecken, dadurch wird Bitcoin eventuell unsicherer. Ist es jetzt wirklich so ein großes Problem oder ist es eher ein konstruiertes Problem?
Das ist eine sehr gute Frage, Alex. Also ich glaube, der allgemeine Konsens ist, in der Praxis ist Bitcoin sicher, ne? Also es funktioniert jetzt seit 14, 15 Jahren. Ohne dass wir diese Reorgs gesehen haben, ohne dass wir Transaktionszensuren gesehen haben, ohne dass wir also irgendwelche merkwürdigen Verhalten gesehen haben. Insofern in der Praxis sicher, aber ja, der Spruch ist so ein bisschen, in der Theorie ist irgendwie nicht ganz klar, warum es denn sicher ist. Und das macht es halt auch so schwierig, das ganze Problem sauber aufzugreifen. Vielleicht können wir noch mal einmal erklären, ich weiß nicht, ob wir es schon gesagt hatten, also Bitcoin hat das Ziel, 21 Millionen Bitcoin-Einheiten, diese native Geldeinheit auszugeben und das macht es, indem es zu Anfang immer 50 Bitcoin pro Block ausgibt und dann nach 210.000 Blöcken wird jeweils diese sogenannte Block-Subsidy von 50 Bitcoin halbiert. Also im zweiten Zyklus sind es dann 25, dann 12,5. Derzeit sind wir in dem Regime, dass wir 6,25 Bitcoin als Subsidy ausgeben und das wird jetzt halbiert auf 3,175 müsste es sein. Wir können jetzt nicht sagen, dass wir das Security-Budget-Problem schon beobachten, aber du hast es ja schon richtig gesagt, es ist vorgesehen, das hat das Protokoll so implementiert und wir folgen dem ja auch, dass eben diese Block-Subsidy über die Zeit abnimmt. Vielleicht ist es nochmal ganz wichtig, da herauszustellen, dass das Ganze in mindestens 33 Epochen abläuft, die bis 2140 roundabout abläuft. Also das heißt, die letzte Ausgabe von Subsidy ist tatsächlich erst im Jahr 2140. Das heißt aber auf der anderen Seite nicht, dass erst 2140 ein Security-Problem auftreten könnte. Denn, wie du schon richtig gesagt hast, aus dieser Block-Subsidy plus den Transaktionsgebühren werden eben die Miner bezahlt. Und die Frage ist jetzt, reicht es aus, diese Miner zu bezahlen? Reicht es aus, um genug Rechenleistung im Netzwerk zu haben? Und reicht es aus, dass ein Angreifer irgendwie in die Möglichkeit kommen könnte, einen ausreichenden Anteil der Rechenleistung, das bekannte Beispiel die 51%-Attacke, zu erwerben und damit das Bitcoin-System irgendwie anzugreifen. Und anzugreifen zum Beispiel, indem er Reorgs macht, Double Spends macht oder eben Transaktionen, einzelne oder auch gar alle Transaktionen einfach blockiert und zensiert.
Ich glaube, der wesentliche Punkt ist, wenn ich das nochmal versuche zu vereinfachen, ist, wir haben, also dass dieses, wenn wir bei diesem Spiel bleiben, ne, die Teilnehmer, die einen richtigen Block, also die das schaffen, einen Block an die Kette anzuhängen, die erhalten eine Subvention. Und diese Subvention, die wird über die Spielrunden, sagen wir mal, ne, alle 200.000, 210.000 Blöcke gibt es eine neue Spielrunde, wird die Subvention um die Hälfte reduziert. Also die Idee dahinter war, glaube ich, von Satoshi und seinen Mitstreitern war, das ganze Ding mal anzuschieben und zu gucken, ne, wir subventionieren jetzt dieses Spiel, dieses Geldsystem. Am Anfang, wir geben die Einheiten, die Geldeinheiten aus. Über diese Block Subsidy geben wir Geldeinheiten aus, bringen die in Umlauf. Wir disinflationieren das aber über die Zeit und geben immer weniger aus. Also es wird weniger Subventionen ausgegeben. Und am Ende soll sich dieses System selber tragen, dadurch, dass die anderen Spielteilnehmer untereinander diese Geldeinheiten austauschen und diejenigen, die dann verpacken in die Blöcke, mit einer Transaction-Fee entlohnen. Und ich glaube, der wesentliche Punkt ist, dass es im Moment ein ganz großer Anreiz ist, diese Block-Subsidy zu bekommen. Bei einer Geldeinheit, die gerade in der Kaufkraft jetzt rückblickend über die letzten 14 Jahre an Kaufkraft gewinnt. Das ist der wesentliche Anreiz von Bitcoin im Moment. Das wird alles zusammengehalten durch dieses, wir wollen diesen Block, diese Block-Subsidy. Und am Ende, ich soll mal sagen, was jetzt ein bisschen sich umschaltet, dass diese Sicherheit, die über das Bezahlen der Miner kommt, die wird jetzt nicht mehr über neu hinzugefügte Coins oder über weniger neu hinzugefügte Coins finanziert, sondern darüber, dass die Teilnehmer den Minern Geld geben dafür, dass sie ihre Transaktionen richtig und valide in den nächsten Block bringen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem. Das Anreizsystem ändert sich in Bitcoin.
Johannes, ich weiß, dass du dich mal mit dem Thema beschäftigt hattest, Sicherheitsbudget und wie viel Energie oder Geld oder Aufwand bräuchte man eigentlich, um jetzt die Bitcoin-Blockchain zu übernehmen, das heißt zu diesen 51% zu kommen. Ich weiß nicht, wann das war und ob du da irgendwie nochmal uns eine Intuition dafür geben könntest, wie aufwendig wäre es eigentlich heute, 51% der Power zu bekommen und was hängt da alles mit dran? Weil es ist ja mehr als nur zu sagen, ich habe jetzt mal 51% der Energie, da hängen ja noch andere Dinge auch dran.
Genau, also Hardware ist natürlich auch ein ganz großer Punkt und wir wissen so erfahrungsgemäß, dass ungefähr die Hälfte der Mining-Kosten über die Lebensdauer von der Hardware, die Miner kaufen, eigentlich von der Beschaffung der Hardware kommt und irgendwie die andere Hälfte sind dann Stromkosten und Betreiben von den entsprechenden Hallen, in denen die Geräte stehen müssen. Man kann eigentlich das mit dem Security-Budget sehr gut mal ganz grob Pi mal Daumen überschlagen. Wir wissen ja, was an Geld ausgeschüttet wird innerhalb eines Blocks und damit auch können wir das ganz gut interpolieren auf die durchschnittliche Lebensdauer von der Hardware, sagen wir mal 2 Jahre. Also wir wissen, wenn wir pro Block aktuell noch die 6,25 Bitcoin bekommen, Bitcoin hat irgendwie einen Marktwert von um die 60.000 Euro. Das heißt also pro Block werden, wenn wir die Transaktionsgebühren einrechnen, irgendwie so 400.000 Euro ausgeschüttet. Das können wir dann auf den Tag und aufs Jahr hochrechnen. Wenn wir jetzt einfach mal davon ausgehen, dass das Preisniveau einigermaßen stabil bleibt, dann sprechen wir davon irgendwie so um die 20 Milliarden Euro, die jährlich an die Miner bezahlt werden. Und über die durchschnittliche Lebensdauer von der Hardware, also ungefähr 2 Jahre, können wir von ungefähr 40 Milliarden Euro ausgehen. Das heißt also, der naivste Angreifer, der einfach versucht, genauso viel Hardware zusammenzuraffen wie alle anderen und dem aber hinsichtlich Lebensdauer der Hardware und Stromkosten ähnliche Rahmenbedingungen geboten werden wie den bestehenden Minern. Und wir gehen einfach mal optimistisch davon aus, dass die Miner fast keine Gewinne machen. Dann müsste der also um die 20 Milliarden Euro Status quo in die Hand nehmen, um 50% an dem Netzwerk zu bekommen. Jetzt können wir uns natürlich so ein bisschen fragen, was kann man damit machen? Wir haben ja schon gesagt, mit Hilfe von Kryptographie.
Bevor du da reingehst, Johannes, vielleicht noch eine kleine Challenge noch. Du machst natürlich jetzt die Annahme, dass die Hardware verfügbar ist zum heutigen Preis und ich die sozusagen unendlich kaufen könnte, ohne dass der Preis von so einem ASIC-Miner ansteigt. Was wahrscheinlich nicht der Fall wäre. Ich müsste die ja irgendwie herbekommen, diese Hardware, und dafür Geld bezahlen. Und die würde wahrscheinlich teurer werden dann.
Genau, weil wenn ich davon ausgehe, dass die anderen Miner ja die Hardware auch nicht teurer kaufen wollen als das, was für sie noch profitabel ist, dann können wir, glaube ich, schon davon ausgehen, dass sich für die 20 Milliarden dann sozusagen einfach die Produktion des nächsten Jahres möglicherweise beschaffen könnte. Also dadurch, dass wir nicht über die aktuellen Ausgaben der Miner, sondern über die maximalen Ausgaben, weil wir über die Einnahmen sprechen, können wir das, glaube ich, einigermaßen gut abbilden, wenn wir davon ausgehen, wir kaufen jetzt einfach versteckt irgendwie die neue produzierte Hardware auf, die im Zweifelsfall ja sogar noch ein bisschen effizienter ist. Das ist jetzt vielleicht für jemanden, der einen 51%-Angriff starten möchte, um irgendwie Double Spending zu betreiben für ein Auto, wird sich das nicht lohnen, wenn wir 20 Milliarden Euro ausgeben müssen und irgendwie einen kleinen Double Spend machen können. Das heißt also, in meinen Augen ist irgendwie das vielleicht gravierendere Angriffspotenzial, wenn wir wirklich davon ausgehen, wir haben entweder einen großen Hedgefund oder Spekulanten, ähnlich wie wir das bei Terra Luna gesehen haben, die das Asset shorten. Wir haben eine Marktkapitalisierung von Bitcoin von 1 Billion. Das heißt also, da haben wir schon eine relativ große Diskrepanz zwischen dem, was ich an Geld in die Hand nehmen muss, um das System erfolgreich anzugreifen. Ich könnte also darauf spekulieren, dass die Preise nach einem erfolgreichen Angriff einfach sinken, weil das Vertrauen in das Netzwerk sinkt, und versuchen daraus Profit zu schlagen. Das heißt also, wir sollten so ein bisschen im Blick behalten, was ist eigentlich so das relative Verhältnis zwischen, wie viel Geld muss ich in die Hand nehmen, um das System erfolgreich anzugreifen. Kann man darüber streiten, würde das auffallen, wenn irgendjemand jetzt die ganze Hardware kauft und so weiter. Aber so theoretisch können wir uns einfach mal den Worst Case überlegen. Und da haben wir irgendwie jetzt im Moment halt die grob überschlagen 20 Milliarden für den Angriff im Verhältnis zu der 1 Billion an Marktkapitalisierung, die vielleicht schon mal so ein leicht flaues Gefühl im Magen erzeugen könnte. Und durch das Halving, wenn wir jetzt einfach mal davon ausgehen, dass die Preise irgendwie in derselben Größenordnung bleiben für Bitcoin, wird das halt um knapp 50% reduziert. Nicht ganz 50%, weil wir auch noch die Transaktionsgebühren haben, aber die sind im Moment einfach sehr klein im Vergleich zu der Block-Subsidy, um die 10%. Das heißt also, wenn wir vorher über 20 Milliarden gesprochen haben, dann sprechen wir jetzt halt vielleicht noch über eine Größenordnung von 12 Milliarden, die wir grob bräuchten, wenn alle anderen Parameter gleich bleiben, um langfristig eine 51%-Attacke zu planen und dann möglicherweise erst zu shorten und dann umzusetzen. Jetzt kommt leider gravierenderweise noch dazu, dass ja die Hardware, die im Moment jetzt also bei den Minern ist, die ist nach dem Halving also nicht mehr alle profitabel. Das heißt also, im Markt bleiben die profitableren gut 50% der Miner und die anderen werden also rausgetrieben, weil sie entweder halt alte Hardware haben, die nicht besonders effizient ist, oder weil sie vielleicht auch noch höhere Elektrizitätspreise zahlen als der Rest der Miner. Das heißt, die sind nicht kompetitiv. Und jetzt kann man sich natürlich noch so ein bisschen Sorgen machen, was passiert jetzt, wenn die, weil die Hardware anderweitig wertlos ist, auf die anderen Proof-of-Work-Kryptowährungen, die gleiche Mining-Hardware verwenden, da ist nicht besonders viel Puffer, die aufzunehmen, weil die halt sehr klein sind im Vergleich zu Bitcoin. Das heißt also, man muss befürchten, dass die möglicherweise halt auf dem Second-Hand-Markt landet. Und wenn man dann natürlich überlegt, dass die eigentlichen Kosten für eine 51%-Attacke, die ja, wenn ich das System kurz instabil machen möchte durch ein Double-Spending, die muss ich ja nicht lang am Leben halten. Das heißt, wir können da die Elektrizitätskosten und die Effizienz der Hardware fast ignorieren und müssen uns eigentlich nur Gedanken machen, wie teuer ist die Beschaffung dieser Hardware, denn die ist dann nach dem Angriff sowieso wertlos für den Angreifer. Und dann muss ich halt befürchten, dass aus den 12 Milliarden deutlich weniger wird. Das ist jetzt sehr schwer zu quantifizieren, weil man nicht genau sagen kann,
aus den 20 Milliarden,
wie teuer,
oder?
Diese Hardware auf dem, nach dem Halving sind wir dann nur noch bei um die 12.
Deswegen 12.
Also wenn jetzt das Halving passiert, dann wird quasi dieses langfristige Budget bei angenommen gleichbleibenden Preisen, da können wir jetzt wahrscheinlich 2 Stunden drüber streiten, sinkt irgendwie auf gut die Hälfte, und dann müssen wir uns eben Gedanken machen, was aus dieser anderen knappen Hälfte an Hardware wird, denn wenn die besonders günstig auf dem Zweitmarkt zur Verfügung stellt, kann sich natürlich dieses Budget nochmal signifikant reduzieren. Und dann haben wir halt schon eine durchaus große Diskrepanz zwischen der Menge an Euros, die wir in die Hand nehmen müssen, um eine 51%-Attacke hinzubekommen, und der Menge an Euros, die dem Wert von Bitcoin entsprechen.
Also da gibt es so ein paar Punkte, die, glaube ich, für mich nicht so klar sind, wie du das jetzt dargestellt hast, Johannes. Also zum einen, wir haben jetzt bereits 3, 4 Halvings erlebt, und wir konnten bei diesen Halvings das, was du beschrieben hast, ja nicht beobachten. Das Gegenteil ist der Fall. Trotz abnehmender Block-Subsidy steigt die Hashrate im Netzwerk. Das könnte man jetzt natürlich einerseits auf die technologische Entwicklung zurückführen und sagen, so ja, also die ASICs, die da zum Einsatz kommen, also diese ganz speziellen Geräte, die nichts anderes machen als SHA-256 zu meinen, also das ist der kryptografische Algorithmus, der dahinter steckt. dass die vielleicht verbessert worden sind. Aber wenn ich das richtig beobachte, ich bin kein wirklicher tiefer Kenner der Mining-Technologie, aber so ganz große Sprünge haben wir die letzten Jahre nicht gemacht. Also insofern würde ich da doch entgegenhalten, dass wir diese Halving-Events ja schon mehrmals erlebt haben und es da nicht irgendwie dazu gekommen ist, dass da irgendwie signifikant Hashrate aus dem Netzwerk rausgeflogen ist, weil sie unprofitabel ist. Daher würde ich dem entgegenhalten, ich glaube, dass das Mining derzeit noch hochprofitabel ist und ich habe da jetzt nicht so Sorge, dass wir in so eine Spirale hineingeraten, die, wie du sie gerade skizziert hast, Johannes. Zum jetzigen Zeitpunkt, das möchte ich da vorne wegstellen, ne? Also im derzeitigen Protokollzustand, in dem wir halt immer noch von der Subsidy leben, scheint mir das nicht so das große, also aktuelle Problem zu sein.
Natürlich ist es alles nicht schwarz und weiß. Ich würde entgegenhalten, die letzten drei Halving-Zyklen waren von einem sehr rasanten im Schnitt Preisanstieg von Bitcoin geprägt. Und der hat natürlich langfristig die Effekte des Halvings überkompensiert. Ne? Also wir haben jetzt, bislang haben wir drei Halvings gehabt, die reduzieren die Block-Subsidie um Faktor 8. Wir haben aber über die letzten drei Halving-Cycles einen Bitcoin-Anstieg gesehen, der weit über dem Faktor 8 ist. Das heißt also, dadurch, dass ja die Hardware eine gewisse Dauer braucht, bis sie produziert, ausgeliefert und dann in Betrieb genommen wird, haben wir natürlich immer so ein bisschen, dass die Hashrate hinkt so ein bisschen der Preisentwicklung von Bitcoin hinterher. Und wenn jetzt natürlich der Preisanstieg sehr rasant ist, dann ist die Mining-Hardware, die ausgerollt ist, irgendwie natürlich die da ist, ist extrem profitabel, da gebe ich dir völlig recht. Solange sozusagen vorher ein starker Preisanstieg war und wenn dann halbiert wird, der Preisanstieg aber ein Faktor 4 war, dann sind sie immer noch doppelt so lukrativ wie vorher. Das heißt also, solange wir da nicht im Gleichgewicht sind, ist das Ganze nicht so riskant, weil einfach die Profitabilität hoch genug ist. Wir müssen aber jetzt befürchten, jetzt haben wir natürlich vor dem aktuellen Halving haben wir auch wieder einen relativ rasanten Preisanstieg gesehen. Wir müssen uns also fragen, wie profitabel sind die Miner, die da draußen sind? Wären die auch noch profitabel, wenn der Bitcoin-Kurs halb so hoch wäre? Dann sind wir relativ safe, denn das Halving entspricht ja letztlich einfach einem Preiseinbruch von 50% für die Ökonomie der Miner. Oder haben halt die Miner letztlich schon nachgezogen und wären halt jetzt gerade so profitabel, wenn wir irgendwie bei 40.000 Euro wären. Wir sind aber bei 60.000. Und dann entspricht natürlich das Halving einem Szenario, in dem doch ein relativ großer Anteil der Miner auf einmal unprofitabel werden würde. Und dann geraten wir eben in diese Situation. Und ob das jetzt bei diesem Halving schon der Fall ist oder nicht, würde ich auch ein Fragezeichen machen. Also da kann man trefflich diskutieren und man kann zwar versuchen, die Profitabilität der Hardware, die es draußen gibt, grob abzuschätzen. Man weiß ja, welche Geräte ausgeliefert werden, was die Kosten. Strompreisverteilung ist ein bisschen kniffliger, aber man kann zumindest so grob abschätzen, dass sie jetzt nicht profitabel sind, dass wir jetzt irgendwie zwei, drei Halvings durchstehen könnten. Die Frage ist, tut dieses Halving schon weh oder kriegen wir dieses noch gut hin durch den zurückliegenden Preisanstieg, der ja jetzt innerhalb von nur einem halben Jahr oder so passiert ist? Und dann ist es natürlich so, dass wir jetzt auch noch ein paar andere Halvings haben und wir uns die Frage stellen müssen, okay, stabilisiert sich der Bitcoin-Preis irgendwann, verdoppelt er sich jedes Mal, dann könnte man das natürlich bis 2140 kompensieren. Oder kommen wir halt irgendwann in eine Region, in der das Preisniveau von Bitcoin einigermaßen stabil ist, wir ein Gleichgewicht in diesem Mining-Markt bekommen, das heißt also alle sind nur noch so ein bisschen profitabel und dann tut uns eben so ein Halving besonders weh, wenn im Verhältnis dazu die Transaktionsgebühren noch niedrig sind. Denn sobald irgendwie die Block-Subsidy in eine Größenordnung kommt, die den Transaktionsgebühren entspricht, dann sehen wir natürlich keine Verringerung um knapp 50% mehr, sondern dann sind vielleicht irgendwann die Transaktionsgebühren der dominierende Faktor und dann tut uns auch diese Unstetigkeit des Halvings nicht mehr so weh.
Also ich stimme dir zu. Ne? Also das Modell, das du skizziert hast, das ist richtig. Ich wollte nur in Frage stellen, ob das tatsächlich aktuell schon der Fall ist. Ne? Also dass es den Minern tatsächlich schon so wehtut. Ein Punkt, den ich noch gerne, nur damit er den Zuhörern auch nochmal präsent ist, nochmal aufmachen möchte, ist, wir hatten ja eben etabliert, dass circa 50% der Kosten der Miner eben diese Hardware ist, die Hardwarebeschaffung. Also das ist das CapEx der Mining-Betreiber. Das sind diese Anschaffungskosten von 50%. Wenn jetzt durch so ein Halving-Event und entsprechend einem Schock in der Entlohnung der Miner durch die Block-Subsidy, wenn das jetzt eintritt, und die Hardware unprofitabel wird, dann würde ja ein rationaler Miner hingehen und sagen, okay, dann stoße ich diese Mining-Hardware ab, was dazu sorgt, dass natürlich der Preis, der Anschaffungspreis wieder sinkt. Ne? Also das hat dann wiederum einen Effekt, ne, dass Mining vielleicht doch dann nicht ganz so schlimm unprofitabel wird, sondern weil halt die Anschaffungskosten, die 50% ausmachen, sinken, ne, ist es vielleicht wieder profitabel für mehr Miner reinzusteigen. Also es ist sehr, sehr schwierig, dass dieses Spiel, das da abläuft, genau zu beschreiben und da die genauen Faktoren zu bezeichnen. Aber ja, das, ich gebe dir recht, so, im Modell, ja, ist es so. Das ist nicht falsch. Und ich glaube, es tritt noch nicht auf.
Ich wollte dir recht geben, Jan Paul, dass wir natürlich hier teilweise, und Johannes hat es ja selbst gesagt, so ein bisschen Devil's Advocate spielen. Das ist, glaube ich, aber auch wichtig bei dem Thema, weil es geht ja um nicht mehr als die Sicherheit dieses Netzwerks, dem wir am Ende vertrauen und von dem wir am Ende eventuell auch ökonomisch abhängig sind. Aktuell noch ein sehr kleiner Teil der Gesellschaft, der aber jeden Tag wächst. Von daher müssen wir natürlich jedes kleinste Problem, das uns auffällt, mit Argusaugen beobachten und bis ins letzte Detail durchdenken. Ein Aspekt, den ich nochmal ganz kurz ansprechen wollte, war der, wie sprechen wir so von Angreifern? Und es gibt ja verschiedene Arten von Angreifern. Johannes, du hast jetzt einen genannt, der eher so ein Stück weit ökonomisch motiviert ist. Also jemand, der einfach nur will, dass der Bitcoin-Preis vielleicht auch nur temporär mal kurz fällt, um einen Short zu closen und damit viel Geld zu verdienen. Ich habe ehrlich gesagt mehr Angst vor Angreifern, die nicht ökonomisch motiviert sind, sondern die einfach nur dem Netzwerk schaden wollen, weil sie daraus vielleicht indirekte Vorteile haben. Oder also es könnten Staaten sein zum Beispiel. Bei ökonomischen Akteuren denke ich mir immer, da glaube ich, muss so ein Short schon sehr, sehr gut funktionieren, dass es sich lohnt, so eine Aktion zu machen, anstatt einfach normal zu minen und an den Mining-Gebühren über eine sehr lange Zeit Geld zu verdienen, weil die Gefahr ist natürlich, dass ich das Netzwerk zerstöre und dann eben einmal Geld verdienen versus vielleicht in den nächsten Jahren sehr viel Geld verdienen kann. Ja, da würde mich mal eure Meinung interessieren. Chris, du hast jetzt gerade schon genickt. Welcher Angreifer macht dir am meisten Angst?
Ja, also du hast das ja schon angedeutet, ne? Es gibt im Grunde zwei Arten von Angreifern. Es gibt rationale Akteure, die am Ende versuchen, mehr Bitcoin zu erhalten. Die versuchen, keine Ahnung, irgendwas zu attackieren, irgendeine bestimmte Transaktion, irgendwas zu reorgen, um dafür zu sorgen, dass sie am Ende mehr Bitcoin haben. Und dann gibt es irrationale, aus Bitcoin-Netzwerksicht, Akteure, die, wie du sagst, dem Netzwerk schaden wollen. Das können also zum Beispiel Staaten sein, die eigentlich im Grunde unendlich Fiat-Geld produzieren könnten, um dem Bitcoin-Netzwerk zu schaden, indem sie ja einen Reorg machen, der letztlich nicht dafür sorgt, dass sie am Ende mehr Coins haben, sondern der einfach das dafür sorgt, dass es kein Vertrauen mehr ins Netzwerk gibt, der Nutzer. Und das wären tatsächlich auch diejenigen, vor denen ich am ehesten Angst hätte, ja. Ich habe noch eine Ergänzung zu dem, was ihr eben diskutiert habt, Johannes und Jan Paul. Ich glaube, es ist ganz wichtig zu unterscheiden in dieser Diskussion, was sind die Fakten und was wissen wir? Also was ist zum Beispiel klar? Wir wissen zum Beispiel, dass wenn das Protokoll weiter so bestehen bleibt, dass sich alle 210.000 Blöcke die Block-Subsidy halbiert. Wir wissen aber nicht, wie verhält sich der Markt, also wie viel Transaktionen wird es in der Zukunft geben, wie wird der Bitcoin-Preis sein. Das sind alles Dinge, die wir jetzt so in die Zukunft projizieren müssen, um da Szenarien zu schaffen, zu denen wir diskutieren. Ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig, das zu differenzieren. Und in dem Zusammenhang mit den Dingen, die wir wissen, gibt es einen ganz interessanten Artikel von Lynn Alden, der heißt Bitcoin Energy Usage Isn't a Problem, Here's Why. Und ich glaube, sie hat den 2021 das erste Mal geschrieben und hat den, oder 2021, und hat den jetzt letztes Jahr nochmal aktualisiert, die Zahlen aktualisiert. Und ich habe mal zwei Grafiken rauskopiert, da wollte ich ganz kurz zeigen. Also Miner Revenue as Percentage of Market Capitalization. Also wie viel Umsatz machen die Miner im Verhältnis zur Marktkapitalisierung? Also die Marktkapitalisierung von Bitcoin war im Jahr 2011 38,6 Millionen US-Dollar und ist dann mit so ein paar rauf und runter eigentlich stetig gestiegen. Sie hat jetzt hier die letzte Zahl in diesem Artikel ist 21, 892 Milliarden Dollar. Also ne, das war da, wo wir knapp bei einer Billion Marktkapitalisierung waren. Der Miner Revenue ist gestiegen gleichzeitig, ne, von 17,6 Millionen Dollar auf 16,8 Billionen, also Milliarden. Das ist im Vergleich zur Marktkapitalisierung, ist das aber gefallen. Also man sieht, ne, die Einnahmen in Fiat sind gestiegen für die Miner, also kontinuierlich mit der Marktkapitalisierung. Aber im Verhältnis zur Marktkapitalisierung von Bitcoin sind die Einnahmen aber gefallen. Also von 45% auf knapp 1,9%. Das zeigt also, die Miner brauchen eigentlich, also das, was die Miner im Verhältnis einnehmen zur Gesamtkapitalisierung von Bitcoin, das fällt. Dennoch steigt die absolute Summe. Also das sind einfach Zahlen, die wir wissen. Gleiches gilt für die Fees. Ne? Also wenn man sich jetzt nur anguckt, was haben die Miner an Transaktionsfees eingenommen, dann steigt das so ganz, ganz langsam. Aber wenn man das auf die in Dollar betrachtet, steigt das von, ist das von 2011 30.000 Dollar auf ja knapp, was haben wir hier? 892 Billion war die Marktkapitalisierung, also knapp eine Trillion. Und es ist gestiegen auf über 1.000 Millionen. Was haben wir auch? Milliarden dann, ne? Also das, ne, also wir, es gibt Zahlen, die zeigen, dass das Ganze funktioniert. Das wollte ich damit sagen. Also wir spekulieren das jetzt in die Zukunft. Man kann aber belegen, dass es funktioniert. Und das Netzwerk hat ja auch weiter funktioniert.
Genau, die Frage ist jetzt natürlich, was ist, wenn sich dieser Trend fortsetzt und die Einnahmen der Miner einen immer, immer kleineren Teil, und mit Einnahmen meine ich jetzt sowohl die Subsidy als auch die Fees, einen immer kleineren Teil der Gesamt-Bitcoin-Marktkapitalisierung ausmachen, weil dann wird eventuell doch irgendwann diese Attacke, die Johannes vorhin beschrieben hat, dann mal sehr profitabel, dass ich sage, ich habe 100 Billionen Bitcoin Marktkapitalisierung, durchs Mining verdiene ich fast nichts damit, 0,0001% dieser Marktkapitalisierung. Ich kann aber versuchen, das Netzwerk zu zerstören und über einen Leerverkauf dann plötzlich sehr, sehr viel Geld damit verdienen. Das heißt, und vielleicht kommen wir dann auch jetzt so langsam in mögliche Lösungsszenarien zum Abschluss der Diskussion noch. Wir müssen uns ja mal überlegen, wie kann die Zukunft aussehen? Ja, und ich glaube, eine mögliche Lösung in Anführungszeichen oder ein Szenario, wie wir das Ganze, wodurch wir uns keine Sorgen mehr machen müssten, wäre, wenn diese Zahl vielleicht nicht allzu weit sinkt. Also wenn die Miner sagen, wir verdienen immer mindestens 2% der Marktkapitalisierung, was dadurch passieren könnte, wenn es ein aktiver Fee-Markt entstehen würde. Das heißt, wenn wir mehr Transaktionsgebühren einnehmen würden. Das heißt, wenn mehr Leute Bitcoin für Transaktionen nutzen würden. Weil das ist ja heute, haben wir vorhin schon ganz kurz gesagt, ein ganz kleiner Teil des insgesamten Block-Rewards. Wenn jetzt mehr Nachfrage nach Bitcoin-Block-Space entstehen würde in den nächsten Jahren, und wir sehen das jetzt gerade schon so ein kleines bisschen über die Ordinals, das heißt, wenn die Bitcoin-Blockchain vielleicht für andere Dinge noch genutzt wird, außer normale Bitcoin-Transaktionen, gibt es plötzlich mehr Nachfrage nach Blockspace. Dadurch natürlich bei gleichbleibendem Angebot an Blockspace steigt dann der Preis für diesen Blockspace. Das heißt, ich muss höhere Transaktionsgebühren bezahlen. Das heißt, die Miner verdienen wieder mehr. Je mehr die Miner verdienen, desto sicherer dann auch wieder das Netzwerk. Also eventuell eine Möglichkeit, mehr Nachfrage nach Blockspace. Kann man natürlich schlecht steuern, das ist das Problem.
Ja, also ich glaube, aus der Sicht des Bitcoin-Netzwerks sind solche Dinge wie Ordinals, und demnächst kommen ja jetzt mit dem Halving kommen Runes, das ist auch so ein NFT, also irgendwelche Token, die auf der Bitcoin-Blockchain ausgegeben werden können. Also aus der Sicht des Bitcoin-Netzwerks im Sinne der Security-Budgets ist das natürlich eine absolut positive Entwicklung. Ne? Es gibt sehr viel Nachfrage nach Blockspace, was sich auch ausdrückt in den Transaktionsgebühren. Die sind ja im ersten Ordinals-Hype ordentlich gestiegen, und wir erwarten jetzt auch, dass wenn dieses Runes-Protokoll mit dem Halving-Block kommt, dass da noch mehr Nachfrage nach Bitcoin-Blockspace kommt. Das wäre die ideale und schöne Entwicklung. Ne? Das ist ja das, was wir, so wie das System designt und konzipiert ist. Das Problem, du hast es ja schon gesagt, wir können es halt nicht steuern. Es besteht halt bei den Ordinals zumindest die Befürchtung, dass das halt auch wieder nur eine Blase ist, die zerplatzen könnte. Die Frage ist halt, wo wollen wir außerhalb von Bitcoin-Transaktionen, also dafür, wofür sie eigentlich geschaffen wurden, zum Beispiel für Zahlungen oder für das Eröffnen von Zahlungskanälen, wo soll denn eigentlich die Nachfrage nach dem Blockspace herkommen? Das können wir schlecht steuern. Sehr, sehr schwierig, ja.
Wir können aber natürlich schon dafür sorgen, dass wir es nicht verhindern. Also, weil das sind ja schon mal teilweise Diskussionen, oder es gibt ja auch Leute im Space, die sagen, Bitcoin sollte für nichts anderes genutzt werden als Bitcoin-Transaktionen. Da kann man ja schon sagen, hey, vor dem Hintergrund dieses Security-Budget-Problems überlegt euch mal, ob es nicht Sinn ergeben würde, die Bitcoin-Blockchain auch für Stablecoins zu öffnen. Und was heißt zu öffnen? Das kann sowieso jeder machen, was er möchte, aber das sozusagen nicht dagegen zu arbeiten, sondern sich eher darüber zu freuen, dass das sicherste aller Netzwerke auch für andere Anwendungen genutzt wird als reine Bitcoin-Transaktionen.
Diskussion gibt es tatsächlich. Ne? Da gibt es tatsächlich Teilnehmer im Bitcoin, die glauben, dass solche Transaktionen irgendwie zensiert werden müssen. Aber also meine Beobachtung ist, dass das innerhalb der Community da eine große Spaltung gibt. Ne? Es gibt in meinen Augen zu Recht genug Leute, die sagen so, nee, du kannst es eh nicht verhindern. Ne? Das Bitcoin-Protokoll wird es immer zulassen, dass man irgendwelche arbiträren Daten in die Transaktion reinschreibt und dass man damit halt irgendwas anderes macht als halt eine reine Bitcoin-Transaktion, also von UTXO nach UTXO A nach UTXO B zu bewegen, machen kann.
Was man bei der ganzen Sache vielleicht nochmal verdeutlichen muss, ne? Also das habe ich ja bei dieser Spielidee gesagt, ne? Also dass im Moment gibt das Protokoll eine Subvention aus, dass das Ganze in Fahrt kommt. Je geringer die Subvention wird, desto mehr muss es über Transaktionsgebühren finanziert werden. Und diese Transaktionsgebühren, die müssen aus dem Bestand kommen. Also, ne, dass diese Subvention, die kommt gerade extern. Das ist externes Geld, was quasi inflationär in den Bestand einfließt. Und je mehr das in Richtung Transaktionsgebühren geht, sind das die Coins, die wir Nutzer alle halten, die das finanzieren müssen. Das muss man nochmal ganz, ganz deutlich sagen. Also als Freund eines Hardcaps und zu sagen, ne, das System funktioniert über, ne, es hat ein hartes Limit, es gibt nur 21 Millionen Coins, muss man sagen, man bezahlt nachher damit, dass man dieses Netzwerk sicher hält. Über die Transaktionen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das wollte ich nur nochmal rausstellen.
Aber das ist auch eine super spannende Diskussion und bringt uns vielleicht dann auch zu der zweiten oder sogar dritten Lösung, weil es wäre eine Lösung, Chris, du hast es gerade angedeutet, einfach zu sagen, es zahlen nicht diejenigen, die die Transaktionen machen, wenn wir diesen Hardcap machen, sondern wir lassen das einfach so weiterlaufen, wie es jetzt läuft und ab sofort ist es bei 6,25 Bitcoin festgeschrieben, es gibt kein Halving mehr und die Bitcoin-Geldmenge wächst auf alle Ewigkeit, wodurch wir sozusagen die Finanzierung haben, aber es finanzieren dieses Security-Budget jetzt nicht nur diejenigen, die Transaktionen tätigen, sondern einfach alle im Netzwerk durch die Inflationierung.
Ein ganz besonders beliebter Vorschlag in der Bitcoin-Community.
Das dachte ich mir.
Also das ist genau, das ist tatsächlich auch ein Vorschlag, der ja auch zumindest mal angedacht und angesprochen wurde und diskutiert wird, läuft dort in dem Stichwort Perpetual Issuance, also für immer eine Block-Subsidy auszugeben. Das rüttelt natürlich an einem der Grundfeste des Bitcoin-Systems. Ne? Wir haben eine echt begrenzte Geldmenge, keine Geldmengenausweitung. Selbst wenn sie algorithmisch erfolgen würde, ne, dass wir sagen würden, immer 6,25 Bitcoin. Also das wäre ein sehr harter Bruch mit einem der Glaubensgrundsätze, so würde ich das jetzt auch mal bezeichnen, oder in Grundüberzeugungen der Bitcoiner. Ich sehe das Problem, dass das aktuell nicht durchsetzbar ist. Dafür wird sich keine Mehrheit finden. Möchte aber mitgeben, ich kann mir durchaus vorstellen, wenn wir in 4-5 Dekaden, also wirklich ganz weit weg, mal feststellen sollten, hey, das System funktioniert nicht rein auf Transaktionsgebühren, dann wird man diese Diskussion sicherlich auch nochmal eröffnen können. Und vielleicht ist dann die Notwendigkeit, Bitcoin zu haben und zu benutzen, so groß, dass man vielleicht auch einen dieser Grundsätze, nämlich 21 Millionen Limit, aufgibt.
Ja, also da gebe ich dir voll und ganz recht. Das kann ich mir aktuell beim besten Willen nicht vorstellen. Ich glaube, wir würden eher alle gemeinsam zugrunde gehen, als dass irgendjemand an den 21 Millionen Cap rüttelt. Vielleicht in dem Zusammenhang nochmal eine Frage, und ich glaube, die Diskussion hattet ihr auch ein Stück weit in einem eurer Podcasts. Wenn wir jetzt sagen, wir halten dieses 21 Millionen Cap, also irgendeiner muss ja für das Security-Budget bezahlen, und wie gesagt, wenn wir dieses Cap halten, dann sind es diejenigen, die Transaktionen tätigen. Und dann stellt sich ja immer die Frage, diejenigen, die keine Transaktionen tätigen und ihre Bitcoins einfach nur halten, also die Hodler, die profitieren ja aber auch von der Netzwerksicherheit. Also sind das dann die Freerider und müssten die nicht auch irgendwie beteiligt werden?
Jein.
Ein klares Jein.
Ein klares Jein. Also die Hodler sorgen ja im Moment zumindest dafür, dass der Preis weiter steigt. Ne? Also es sind weniger Coins auf dem Markt, es gibt ein ganz, ganz begrenztes Supply, und dass dieses Supply an Coins wird gehandelt und die Kaufkraft der Coins, die gehandelt werden, die steigt. Somit auch der Coins, die gehodelt werden. Also ne, in einer gewissen Weise tragen die Hodler dazu bei, aber es ist natürlich so ein bisschen indirekt. Also ne, wir sagen immer, ja, Bitcoin, wir brauchen dieses dezentrale Geld und wir brauchen, die Menschen in Afrika brauchen das, die haben so inflationierende Währung. Und so ein bisschen ist es so, wir sitzen hier auf unseren Coins und hoffen, dass irgendwann die Menschen in Afrika dieses System brauchen und Transaktionen machen, die sich Netzwerksicherheit finanzieren. Das ist natürlich nicht, das ist im Grunde so ein Freerider-Problem. Jan-Paul hat das in unserer Folge als Freerider-Problem bezeichnet. Ja, also von daher eher ja als jein.
Und der Anteil, also selbst wenn man sagt, die Hodler tragen jetzt durch steigende Bitcoin-Preise zur Sicherheit bei, ist das ja nur so lange korrekt, wie die Block-Subsidy auch irgendwie eine nennenswerte Rolle spielt, weil deren Rolle aber immer geringer wird. Haben wir spätestens 2140, unabhängig davon, wie sich der Bitcoin-Preis entwickelt, den Fall, dass wirklich ausschließlich die Transaktionsgebühren eine Rolle spielen. Und dann müssen wir uns halt fragen, genau, also bezahlt jetzt ausschließlich derjenige, der Transaktionen tätigt für die Sicherheit, oder müssen auch diejenigen, die Bitcoins halten, bezahlen? Und dann hat man halt die interessante Frage, okay, wie viel wäre das? Also angenommen, man würde die mit einbeziehen und sagen, okay, jeder zahlt jetzt 2% von seinen Bitcoins pro Jahr für Security, dann ist das de facto äquivalent zu einem Entfernen der Supply Cap und eben zu einem 2%igen Wachstum des Total Supplies pro Jahr. Das heißt also, das macht eigentlich keinen Unterschied, weil praktisch könnte man das ja nicht implementieren, indem man sagt, okay, jeder Hodler muss einmal pro Jahr die 2% Transaktionen an irgendeinen Pool tätigen. So würde man es nicht implementieren können. Also müsste man es de facto über einen Anstieg des Total Supplies machen, sodass halt einfach der relative Anteil jedes Hodlers ein wenig sinkt.
Okay, das hab ich mich jetzt gerade gefragt, Johannes, warum du sagst, es ist genau dasselbe, aber du sagst, also du, was du gerade gesagt hast, es ist egal, ob ich jedes Jahr 2% inflationiere, das heißt die Bitcoin-Geldmenge jedes Jahr um 2% wachsen lasse, oder ich sage, jeder muss jedes Jahr 2% seiner Bitcoins hergeben und in irgendeinen Pool einbezahlen, über den dann die Miner entlohnt werden, weil ich könnte es sowieso nur so implementieren, dass ich die Geldmenge um 2% wachsen lasse, weil ich jetzt nicht jede Adresse einfach 2% wegnehmen könnte.
Genau, also das wäre total.
Also es wäre nicht nur ineffizient, ja, sondern auch widerspricht ja einem der weiteren Grundsätze, ne? Eben der Konfiskationsresistenz. Ja, ja. Niemand kann dir das einfach so wegnehmen. Insofern, genau, das ist absolut ganz richtig, wie du das sagst, Johannes. Das wäre tatsächlich nur umsetzbar halt über so eine 2%ige Inflation, beziehungsweise also Inflation im Sinne von Ausweitung der Geldmenge.
In meinen Augen würde das jetzt auch nicht die Wahrnehmung, also wenn ich jetzt nicht Bitcoin-Maxi bin, würde ich argumentieren, ich habe irgendwie eine vorhersehbare Inflation. Sie ist nicht exponentiell. Wenn wir Bitcoin als digitales Gold betrachten wollen, von Gold wird auch irgendwie eine begrenzte Menge jedes Jahr hergestellt. Also ja, es würde irgendwie an den Grundüberzeugungen vieler Bitcoin-Unterstützer irgendwie wackeln, aber in meinen Augen wären eigentlich so die zentralen Wertversprechen trotzdem noch vorhanden, wenn man dieses Supply Cap entfernt, solange irgendwie der Anstieg eben nicht exponentiell ist, sondern beispielsweise nur linear.
Finde ich sehr schwierig. Also A, aus dem Punkt heraus, dass das, glaube ich, also da wird es keinen Konsens für geben, für diese Ausweitung der Geldmenge. Das ist, glaube ich, uns allen hier sehr bewusst.
Man muss halt hoffen, dass irgendwie, also dieses Narrativ von das sicherste aller Assets, das ist halt dadurch in Gefahr, weil halt irgendwann, wenn dann das ökonomische Security Budget irgendwie zu gering ist, man kann heute schon darüber streiten, ob nicht bei Proof of Stake Blockchains das ökonomische Security Budget höher ist. Da gibt es andere Herausforderungen, also irgendwie ist ein bisschen schwierig, Proof of Work und Proof of Stake zu vergleichen, aber jedenfalls dieses Problem haben Proof of Stake Blockchains in der Regel nicht. Und wenn man eben dieses Narrativ von sicherstes aller Kryptoassets aufrechterhält, bis es zu spät ist und bis das Security-Budget derart niedrig ist, dass so ein Angriff sehr wahrscheinlich ist oder vielleicht sogar passiert, dann besteht halt die Gefahr, dass nach dem Angriff es sehr schwierig wird, sich wieder zu erholen. Insbesondere, wenn es eben alternative Kryptoassets gibt. Das heißt also, ich hoffe schon, dass irgendwie dieses Bewusstsein, dass da wirklich ein langfristiges Problem vorhanden ist, sich schon auch in alle Köpfe einpflanzt und dass man rechtzeitig...
Naja, also das Problem entsteht ja nur, wenn es keine Nachfrage nach Blockspace und das übersetzt sich dann eben in Transaktionsgebühren gibt, ne? Also nur dann tritt das Problem ja auf. Und ich muss sagen, also wenn es tatsächlich diese 2%ige ewige Inflation gäbe, dann wäre ja auch jeglicher Anreiz weggenommen, eben Transaktionsgebühren zu zahlen. Ich zahle ja bereits durch die 2%ige Inflation die Miner dafür, dass sie ihre Arbeit verrichten. Warum soll ich jetzt noch Transaktionsgebühren zahlen? Und also auch aus der Konsenssicht heraus, also aus dem Social-Konsens heraus, glaube ich, ist das nicht möglich, weil wir uns dafür entschieden haben, dass wir irgendwann in diesem Bitcoin-System umsteigen wollen, eben auf Transaktionsgebühren. Insofern sehe ich da auch eigentlich keine Chance, unter aktuellen Umständen das irgendwie umzusetzen. Also es würde ja wieder dem Geist von Bitcoin widersprechen, ne? Wir wollten vom Subsidy zum Transaktionsgebührenregime hin. Da jetzt irgendwie zu sagen, ja, wenn ich 2% Gebühren zahlen muss, dann warum soll ich denn jetzt noch eine Transaktionsgebühr dafür entrichten? Ich habe doch schon bezahlt.
Meine Hoffnung, dass die Transaktionsgebühren halt wirklich sehr stark ansteigen, die ist halt ein bisschen beschränkt, weil ich davon ausgehe, dass langfristig irgendwie Bezahlungen eher günstiger werden als teurer. Dann haben wir noch irgendwie Lightning, wo ja auch viele Transaktionen quasi gar keinen Transaktionskosten, Fußabdruck auf der Bitcoin-Blockchain hinterlassen. Also ich bin so ein bisschen skeptisch, ob das wirklich langfristig passiert, selbst wenn Bitcoin irgendwie sich weiter verbreitet, eben weil genau diese Weiterverbreitung wahrscheinlich sogar nur möglich ist, indem man Skalierungskonzepte wie Lightning verwendet. Und also ich meine, diese Diskussion sollte man jetzt Blöcke vergrößern in der Hoffnung, dass man mehr Transaktionen reinbekommt, vielleicht mehr Adoptionen, aber dann auch quasi die Preise pro Transaktion sinken könnten, weil ich habe auf einmal vielleicht die gleiche Nachfrage, aber mehr Angebot. Die gleiche Abwägung kann man jetzt auch treffen, wenn ich die Blöcke verkleinere, also überwiegt dann die Erhöhung der Kosten jeder Transaktion individuell oder wird das überkompensiert durch die geringere Anzahl an Transaktionen, die ich jetzt in den Block bekomme? Also ich sehe da jetzt zumindest keinen ganz klaren Trend in Richtung deutlich höheres Niveau an Transaktionsgebühren oder Mechanismen, mit denen man das sogar erzwingen könnte.
Und man muss sich vor Augen halten, dass das jetzt nicht so ein langfristiges Problem ist, wenn es ein Problem ist, also eine langfristige Herausforderung, weil mit dem Halving 2032, was ja was sind das, 8 Jahre ist das noch entfernt, sind über 99% aller Bitcoin ausgeschüttet. Also dann ist das, was über 100 Jahre dann noch ausgeschüttet wird, ist 1% des gesamten Bestands. Wir müssten also eigentlich bis dahin schon weitestgehend in einem Fee-Model sein, also wo sich die Sicherheit über die Fees trägt. Das heißt, das ist, ja, 8 Jahre ist es nicht mehr. Bitcoin ist jetzt mittlerweile wie alt? 14 Jahre? 15 fast? Ja, das ist nicht mehr so weit weg. Von daher, ich denke, dass es das schon in den nächsten Jahren beschäftigen wird. Ich würde jetzt gerne noch eine Sache ergänzen. Wir haben ja gerade jetzt so diskutiert darum, macht es Sinn, ist es diskussionswürdig, das Cap von Bitcoin zu ändern, also ne, an den 21 Millionen in irgendeiner Form zu rütteln. Es gäbe ja aber auch die Möglichkeit, über die Blockgröße zu arbeiten, dass man sagt, wir verknappen künstlich, also in Zeiten, wo wir weniger Transaktionsgebühren haben oder wo die Transaktionsgebühren nicht hoch sind. Das ist ja ein freier Markt, der im Grunde entscheidet, wie viel sind die Leute gewillt auszugeben, um in die nächsten Blöcke zu kommen. Wir verknappen die Blockgröße artifiziell. Die Blockgröße ist im Moment 1 Megabyte, auf das man da bietet. Und in Zeiten, wo nicht viel Nachfrage ist, haben wir sowas wie so ein Moving Average, wie so ein Difficulty Adjustment, was dafür sorgt, dass das eben weniger Angebot gibt, als die Nachfrage da ist. Also, dass man immer versucht, das Angebot unterhalb der Nachfrage zu halten. Maximale Blockspace 1 Megabyte, also es geht nicht um das Erhöhen, wie jetzt in diesem Block Size War, sondern es geht eher darum zu gucken, passt man das nach unten an, wenn die Fees zu gering werden. Das wäre so eine Sache, die haben wir auch in dem Podcast diskutiert. Das ist ein Vorschlag, der kommt aus einem Paper, was wir auch da zu Rate gezogen haben in der Folge. Das heißt, A Model for Bitcoin Security and the Declining Block Subsidy von Hasu, Prestwich and Curtis. Das lohnt sich, also wenn man sich da mal reinfuchsen will in die Thematik, es lohnt sich auf jeden Fall, dieses Paper zu lesen. Und das war eben einer der genannten Vorschläge, die dort aufgeführt wurden.
Ja, den fand ich auch interessant und Johannes, ich glaube, das hast du ja gerade auch kurz angesprochen. Das ist im Endeffekt, machst du aus einem freien und kompetitiven Fee-Market sowas wie ein Monopol, dass du sagst, der Monopolist kann ja auch das Angebot immer genau so ändern, dass der Gesamtgewinn, den er macht, maximal ist. Ja? Und du würdest das Angebot an Blockspace immer genau so verändern, dass du maximal viel Transaktionsgebühren verdienst. Ist natürlich dann die Frage auch wieder, macht das so einen großen Unterschied, dass wir plötzlich die Block-Subsidy heute damit kompensieren können oder nicht? Das ist wahrscheinlich jetzt Stand heute sehr, sehr schwierig zu beantworten. Ich versuche mal ganz kurz zusammenzufassen, weil wir einige Lösungen jetzt schon diskutiert hatten. Die meisten haben uns ja nicht so wirklich gefallen. Die uns am besten gefallen hat, war, dass einfach die Nachfrage so stark steigt, dass dieser Fee-Markt entsteht und wir über Transaktionsgebühren so viel verdienen, dass wir das also voll und ganz kompensieren. Es gibt erste Andeutungen, dass es zumindest in die Richtung geht. Johannes meinte fraglich, ob das wirklich zu einer vollen Kompensation dann kommt. Dann hatten wir die Lösung, einfach die Cap bei 21 Millionen wegzulassen und eine jährliche konstante Inflation zu haben, um das so zu lösen. Oder jetzt, Chris, hast du gerade noch vorgeschlagen, mit dem Blockspace, mit dem Angebot an Blockspace so ein bisschen zu spielen. Das sind so die drei Lösungen, die wir hatten. Ich weiß nicht, gibt's noch eine vierte Lösung, die ihr interessant findet, die wir hier noch diskutieren sollten?
Ja, die kommt auch wiederum aus diesem Paper. Man könnte versuchen, den Angriff, also das, mit dieser 51%-Attacke, die wir am Anfang unseres Gesprächs diskutiert haben, ist der wesentliche Angriff ja, dass man einen Reorg macht, dass man Transaktionen umsortiert, also die zeitliche Zuordnung von Transaktionen durcheinander bringt, Double Spend möglich macht, dass man etwas einführt, das dies schwieriger macht. Und da war in diesem Paper ein Vorschlag, dass man sagt, man zum Beispiel, ich mache jetzt eine Transaktion an dich, und dass es dann zum Beispiel die Möglichkeit gibt, dass ich diese Transaktion ganz explizit an einen Block kopple. Und wenn jetzt jemand sagt, ich möchte da einen Reorg machen, ich möchte das, was Chris Alex geschickt hat, möchte ich woanders hinpacken, müsste er theoretisch diesen ganzen Block reorganisieren. Und das ist immens viel mehr Arbeit, als einfach eine Transaktion irgendwo in einen anderen Block zu reorgen. Also dass man vielleicht auch auf dieser Ebene arbeiten kann, diese 51%-Attacke viel schwieriger zu machen.
Ich würde da nur ganz kurz doch ganz gerne ergänzen, dass das nicht ganz einfach ist umzusetzen. Denn das Problem, in das wir laufen, ist, sobald ich mich mit einer Transaktion festlege, in welchen Block sie hineinkommt, liefere ich mich natürlich dem aus, dass meiner das sehen oder andere Transaktionsteilnehmer das sehen können, welche Gebühren denn jetzt veranschlagt sind und dann halt Unsinn machen können. Also zum Beispiel die Transaktionsgebühren hochtreiben, indem sie möglichst viele Transaktionen veröffentlichen, die sie an sich selber auch noch auszahlen, sodass dann halt diese Transaktion nicht in diesen Block reinkommt. Also da eröffnen sich mit diesem Lösungsvorschlag noch ganz anderes Angriffsszenarien. Also es ist nicht so, dass das jetzt eine einfache Lösung ist, die wir schnell mal implementieren könnten. Nur so als vorsichtig mit den Lösungsvorschlägen.
Ja. Auf jeden Fall. Ich glaube, was ganz wichtig ist zu betonen, nochmal, dass Bitcoin zwar auf der einen Seite in gewisser Weise schon stark, also dass die Grundregeln des Protokolls sind schon sehr stark versteinert und es braucht ganz, ganz viel Aufwand und ganz, ganz viel Konsens im ganzen Netzwerk, um die Regeln zu ändern. Das ist das eine, aber auf dem gegenüber steht, dass das Netzwerk ja sehr lebendig ist. Das besteht ja aus Menschen, die sich über Dinge austauschen und einigen, die diskutieren. Ne? Also ich habe das eben schon gedacht, als ihr, Jan-Paul und Johannes, als ihr diskutiert habt, ne, ja, wie wäre, wenn man dann inflationiert und du, Jan-Paul, sagst, das kriegst du aber nicht durch. Das ist im Grunde Bitcoin. Also es wird eigentlich jeden Tag darüber diskutiert, was ist Bitcoin eigentlich? Ne? Es gibt diese harten Regeln, aber drumherum gibt es schon noch einen Gestaltungsspielraum, der dem Netzwerk ermöglicht, Dinge zu gestalten, so dass sie sich anpassen. Ja, also ich kann gar nicht sagen, wie viel von ursprünglichen Code überhaupt noch übrig ist. Das wird ja, das entwickelt sich ja weiter. It's a living animal. Und ich glaube, dass es eben aus diesem Grund wichtig ist, dieses Thema auf den Tisch zu bringen und dass es dafür eine Plattform gibt, das zu diskutieren. Welche Lösung man jetzt in 6 Jahren findet, können wir hier 4 nicht absehen. Aber das Wichtige ist zu wissen, es ist lebendig und es gibt die Möglichkeit, Lösungen zu finden.
Das war ja schon fast ein schönes Schlusswort, was du da gerade gesagt hast, Chris. Ich glaube auch nicht, dass Satoshi ein Alien aus der Zukunft ist, der alles deutlich besser wusste als wir. Das war einfach ein sehr, sehr genialer Mensch, Mann, Frau, Gruppe, die was unglaublich Tolles geschaffen hat. Das aber nicht bedeutet, dass wir das nicht anfassen dürfen bis in alle Ewigkeit. Was aber schon wichtig ist, und ich glaube, das macht die Bitcoin-Community auch, wir müssen sehr, sehr, sehr vorsichtig sein, wenn wir etwas an dem Protokoll verändern, weil kleinste Veränderungen auch nicht intendierte Konsequenzen haben könnten. Deswegen finde ich den Ansatz eigentlich schon sehr gut zu sagen, lasst uns mal langsam und mit Bedacht an das Thema herangehen. Ich denke, das Allerschlimmste, was man machen kann, ist, dieses Thema nicht zu diskutieren. Aber wir haben das heute gemacht. Deswegen bin ich sehr, sehr happy, dass ihr euch die Zeit genommen habt und ja, hier auf der Plattform das mit uns zu diskutieren, dieses Thema. Wir hoffen, dass es nicht zum Problem wird. Wenn es zum Problem wird, dann werden wir in irgendeiner Art und Weise darauf vorbereitet sein. Ja, Paul, Chris, Johannes, vielen, vielen Dank nochmal, dass ihr heute dabei wart und mitdiskutiert habt.
Danke für die Einladung.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Achtung, Disclaimer. Die Inhalte spiegeln die private Meinung der Hosts wider, dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. Es gilt, do your own research, informiert euch, bevor ihr Investments tätigt. Das alles findet ihr auch auf unserer Website unter www.bfrr.de/disclaimer.